Herzlich willkommen und hallo. Abschalten könnt ihr woanders. Das ist der HGM Schontag mit Uwe Lex am Mikrofon bei HGM Kessel Radio. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Abend Gast Sebastian Silber. Altes Kesselkind, also so ein richtiger Stuttgarter. Aber mit vielen Facetten und spannenden Allüren, sage ich jetzt mal so frech. Vielleicht macht mir ja der Sebastian ein, der kann das nämlich auch, also Musik produzieren.
Ja, hallo, grüße dich, Uwe. Schön, dich zu hören, beziehungsweise ich sehe dich ja sogar noch.
das ist auch der Hauptgrund, warum ich dich eingeladen habe, mein Gast zu sein heute Abend beim HGM Schontag. Ich stehe für interessante Gespräche mit interessanten Menschen. Jetzt an den Menschen bin ich wesentlich mehr interessiert. So schillernde Gestalten, die halt auch nicht irgendwie 22 sind, sondern ein bisschen auch Erfahrung und Expertise mitbringen.
Absolut, ja.
Da muss ich jetzt ausholen, denn wahrscheinlich ist es so, dass trotz deiner Reichweite im Nachtleben der ein oder andere mit dem Namen Sebastian Silber vielleicht gar nichts anfangen kann. Und erstmal denkt, ist ja gar kein DJ, welcher Club gehört dem und so. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ich möchte da nämlich eine Geschichte dazu erzählen. Ich kann mich erinnern, das ging eigentlich einher mit meinem Start so im Stuttgarter Nachtleben, vor allem im Elektronischen. Im Climax liefen immer ein paar verrückte Leute rum. Da war natürlich, Gott hab ihn selig, zum einen der Tom, Menschen wie der große Mann, ich weiß bis heute seinen Namen nicht, der immer in Lack und Leder kommt, egal ob es eine Fetischparty ist oder nicht. Kennst du mit Sicherheit auch, weißt du, mit dem schwarzen Stringtanga und so. Und dann lief da immer einer rum, meistens mit Hut, manchmal auch ohne Hut, Glatze hast du, glaube ich, schon länger, und mit In-Ear-Kopfhörern drin, im Climax und so. Und war auch immer recht introvertiert, der Typ und so, und allerdings auch immer gut gekleidet, ne? Und also ich bin so 2-3 Jahre um den Menschen so herumgeschlichen und herumgelaufen und dachte, was ist das für ein verrückter Vogel? Und was mich am brennendsten interessiert hat, und ich weiß es jetzt mittlerweile, aber mit der Geschichte darf ich jetzt anfangen. Ich wollte wissen, warum du die Kopfhörer da drin hattest. Läuft da Musik? Ist es ein Hörschutz? Weißt du, und so. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich mich dann mal getraut, als wir uns kennengelernt haben, dich zu fragen. Und jetzt darfst du mal die Geschichte erzählen, warum du mit Kopfhörern im Climax rumläufst.
Du wirst lachen. Mich hat irgendwann mal so ein ganz junger Typ angesprochen, hat gesagt so, kann es sein, dass du Zivilbulle bist?
Klar.
So weit irgendwie kommuniziert mit der GSG 9 außerhalb des Clubs oder so. Aber es war viel harmloser. Es war einfach, ganz am Anfang dachte ich, da war ich ja noch als Musiker und Produzent tätig und im Nachtleben natürlich einfach aus eigenen Interessen unterwegs. Das heißt, ich wollte natürlich hören, was so gerade der Sound ist, beziehungsweise damals habe ich selber auch noch aufgelegt. Und die Kopfhörer bzw. die In-Ears haben mich eigentlich auch ein bisschen vom Hörsturz gerettet, jahrelang. Aber es gab noch einen Nebeneffekt, der ziemlich geil war. Und zwar, dass wenn der DJ einfach nicht so richtig in meiner Richtung war, dann konnte ich wenigstens meine Musik reinmachen.
Genau, darauf wollte ich natürlich hinaus.
Ich habe erzählt, dass ich auch Hip-Hop höre. Und wenn ich keinen Bock habe auf House oder Techno, dann mache ich mir einfach meinen eigenen Sound drauf. Das hat allerdings nur bedingt gestimmt. Wobei es gab wirklich so, sag ich mal, 5 Situationen im Nachtleben, wo ich den DJ wirklich mega kacke fand. Und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt mache ich einfach mein eigenes DJ-Set rein und habe dann zu dem getanzt. Das hat also auch funktioniert.
Für alle, die sich jetzt überlegen, oh, das geht mir öfter so wie dem. Also ich bin auf einer Party, wo scheiß Musik läuft.
Wäre meine Idee, ne?
Kann man mit so einem guten In-Ear-Kopfhörer tatsächlich diesen krassen Sound übertönen?
Ja, also ich sag jetzt mal im Mitten- und Höhenbereich ja, im Bassbereich nein.
Okay, alles
klar. Weil da donnert einfach dann ein anderer Rhythmus ein Stück weit im Bauch dagegen, weil die Anlage im Club dann doch da mehr hergibt. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, so 5 Situationen hatte ich, wo ich tatsächlich dann meinen Sound reingemacht habe, weil er einfach besser war. Ich bin sehr krass, was Musikgeschmack anbetrifft. Also mich nervt schon sehr oft Musik im Club. Und da denke ich mir irgendwie so, boah, puh, was mache ich jetzt in so einem Moment? Klar, die Menschen sind auch wichtig, aber ich finde so, die Musik treibt mich dann schon am ehesten in den Club, einfach um dazu zu tanzen und einfach einen guten Sound zu haben. Und das ist leider oftmals nicht mehr so der Fall, weil, ja, ich sag jetzt mal, der Stuttgarter Sound sich auch ein bisschen verwässert hat. So, diese Ursprünge sind teilweise nicht mehr so da und auch die Originalität ist nicht mehr ganz so da. Das Progressive ist nicht mehr ganz so da. Also man muss dann ein Stück weit manchmal schon auch nach Berlin ausweichen, um dann vielleicht auch mal wieder so einen ganz eigenen Sound zu hören.
Das leider. Das wahrscheinlich leider war. Da denke ich ähnlich. Das kann man aber herrlich perfekt anknüpfen, denn aus deinen Erzählungen heraus hört man, dass du, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, kein Teenager mehr bist. Und wie du selber gesagt hast, du beschäftigst dich schon sehr lange mit Musik und vor allem mit Sound. Das weiß ich, weil man sich eben jetzt persönlich kennt. Du bist jetzt aber kein Techno-Produzent oder Techno-DJ, sondern?
Doch, das war ich jahrelang.
Ja?
Das heißt, ich habe ganz ursprünglich mal als Musiker angefangen, so mit kurz nach der Schule bin ich sofort auf Tour gegangen. Hab damals tatsächlich noch so Hip-Hop, Pop produziert. Wir hatten die erste deutschsprachige Hip-Hop-Formation mit einer Frau, also mit einer rappenden Frau, noch vor Sabrina Setlur. Und das war natürlich alles Underground damals. Also da waren die Fantas auch noch so ganz unten, sage ich jetzt mal, und noch gar nicht so ihren Durchbruch gehabt. Und dann kamen wir so, haben so ein bisschen mitgemischt in diesem Bereich. Und ich war damals sowohl Komponist als auch Produzent. Hab da natürlich wahnsinnig viel gelernt über Sampling. Ich habe damals mit den primitivsten Mitteln bin ich eingestiegen,
von dem Atari noch. Von welchem Jahr reden wir da ungefähr so?
Das war 88.
Mhm. Okay.
Also das sind manche, die jetzt vielleicht gerade zuhören, nicht geboren gewesen. Deswegen, es ist schon auch krass, so mitwirkender gewesen zu sein von der Stilrichtung, ja. Also da kam ja überhaupt ein Style mal hoch, ja. Davor war ja so Rock und bisschen poppig und Rock'n'Roll und was weiß ich. Das habe ich von meinem Bruder tatsächlich noch mitbekommen, die Zeit, weil der 10 Jahre älter war. Und ich hatte das Glück, dass mein Bruder damals schon ein Tonstudio hatte, zwar für eher so Synchro-Zwecke und Hörspiele und so weiter, also weniger für Musikproduktion. Aber ich bin noch einer der Produzenten, die damals in Ping-Pong-Manier über 2 Tonbandmaschinen aufgenommen hat.
DA88.
Das war die Revox.
Die Revox sogar noch vorher noch, ja.
Genau, ja. Revox-Tonbandmaschine, die waren sackteuer. Und ich konnte mir die nicht leisten, aber wie gesagt, mein Bruder hatte die schon am Start und auch Mischpult und alles. Und so konnte ich dann ein Stück aufnehmen in so Multiplayer-Layer-Track-Aufnahmemanier. Und das funktioniert übrigens so, da musste man einen Tonbandstreifen, den habe ich durch die ganze Wohnung durchgelegt. Also der hatte praktisch die Länge eines Songs. Ja? Und da musste ich dann praktisch einen Tonbandstreifen über den Flur, durchs Wohnzimmer, über die Küche wieder zurück, über den Flur in mein Kinderzimmer legen, um praktisch die Songlänge zu definieren. Und dann habe ich praktisch eine Spur nach der anderen habe ich aufgenommen und habe quasi so einen Song entwickelt. Ne? Erst mit Drums, dann mit Bass, dann mit Gitarre, dann mit irgendwelchen Vocals und so weiter. Das
Wahnsinn.
Oft ist jetzt nicht so techie-mäßig.
Überhaupt gar nicht. Genau auf sowas hatte ich Bock. Ich weiß ja, wen ich mir einlade als Gast. Nee, das ist für mich zwar auch japanisch, aber ich glaube, dass da draußen halt voll viele Leute hocken, die zumindest beeindruckt sind. Ein Tonband an sich ist ja für tatsächlich jemand, der in den Nullerjahren geboren ist.
Außer dieser Welt,
genau. Völlig außer dieser
Welt. Und du musst mal so geben, die Beatles haben so angefangen zu produzieren. Ja. Ich habe mit 12 oder so, hatte ich ein Buch geschenkt bekommen beim Malwettbewerb. Und da war dann auf irgendeiner Seite in der Mitte ein Bassist zu sehen. Und da ich keine Kohle hatte, mir einen Bass zu kaufen, habe ich mir einen Bass gebaut aus Pappe. Und zwar habe ich einfach mehrere Schichten übereinander geklebt mit Ponal, also mit dem Holzkleber, und habe so eine Holzdicke erreicht. Und weil ich kein Holz zur Verfügung hatte.
Jetzt machst du mich aber wirklich
blatt. Also das ist wirklich strange. Ich habe mein erster Bass war aus Pappe.
Das geht?
Das geht wirklich. Der war, wie gesagt, mit dem Ponal war das praktisch wie Kunstharz.
Ja.
Und habe mir da Saiten draufgezogen, habe sogar einen Tonabnehmer selber entwickelt. Das muss man sich mal geben. Es klang ziemlich beschissen, aber ich wollte unbedingt Bassist werden. Und so, das war so mein Start. Dann habe ich mir einen zweiten Bass auch nochmal selber gebaut. Da hatte ich dann allerdings Holz und Werkzeug zur Verfügung. Und dann habe ich mir eine E-Gitarre gebaut und so langsam bin ich immer mehr reingewachsen in die Materie und habe dann mit diesen Mitteln, mit den einfachen Mitteln auch Musik gemacht.
Total abgefahren. Tatsächlich, ich war überrascht dann, aber vielleicht lag das auch an unserer Absprache, dass du dann doch fast oder eigentlich ausschließlich Tunes aus dem elektronischen Bereich jetzt geschickt hast, weil ich eigentlich dachte, ah, da kommen bestimmt ein paar Klassiker irgendwie aus der 80er oder so. Jetzt fangen wir mit einem an. Ich spiele die Dinger heute auch. Zumindest nicht alle aus, weil sonst dauert die Sendung 6,5 Stunden. Willkommen zurück, Sebastian Silber beim HG im Schontag. Hast du gehört, was ich gerade gequatscht habe zwischendrin?
Ja, ja. Also ich war ja damals so, also ich sag jetzt mal mit ein Wegbegleiter von Techno, ja. Also ich habe praktisch Techno mitgeformt und konnte da wirklich Dinge tun, die wirklich neu waren, ja. Also das, was ich damals produziert habe, war auch wirklich das erste Mal zu hören. Und das heißt, jeder Entwicklungsschritt, den ich im Studio gegangen bin, war auch automatisch neu und progressiv. Mhm. Sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Irgendwo wiederholt sich dann ein Stück weit auch alles. Und es ist extrem schwer heutzutage überhaupt progressiv zu sein. Also wirklich was zu entwickeln, was wirklich absolut Neues auf dem Markt ist. Also ich sag mal so, es wäre mein Anspruch nach wie vor noch, aber es wäre extrem schwierig, auch das Level dann da draußen irgendwie darzustellen.
Jetzt habe ich aber, und das ist witzig, am Samstag war es, in Stuttgart beim Bäcker, beim Brezeln kaufen, den Max Herre und die Joy Denalani getroffen. Also. Und das waren ja die Pioniere. Die hast du ja dann mehr oder weniger auch mitbegleitet und ganz viele haben im Müsli und so aufgelegt erstmal.
Auch, ja.
Wenn ich an die Schwarzbrüder denke oder was weiß ich oder
absolut,
so.
Absolut,
ne?
Ja. So, ja, Tiefschwarz war natürlich so genau, der Start im Hausbereich hier.
Und da hast doch du bestimmt ein paar krasse Geschichten drauf.
Also ich mag mich noch grob erinnern, dass ungefähr 95 ich mal mit Max Herre auf dem Bordstein gesessen bin und einfach mal so rumgequatscht habe. Und er hatte so ein kleines Blöckchen in der Hand und hat Texte gemacht.
Sein Maulbuch.
Damals für die Krähen, glaube ich, so viel ich weiß. Aber diese Hip-Hop Ära habe ich so ein bisschen auch auf meine Art und Weise gestaltet.
Und da merkt jetzt der erfahrene Musikhistoriker ganz klar, dann muss er ja bei der Hausmusik landen oder Techno eben.
Wobei, der Witz ist ja, also es war übrigens erst viel später, ja. Also
stimmt.
Da habe ich dazwischen ein Tonstudio gehabt, übrigens vom Shovi damals. Aha. Übernommen. Ja, und dann kam die Zeit, wo langsam so der Haus hochkam hier. Ja. Und da hat mich damals ein DJ angesprochen, der DJ Joxe war das, der im Barcode aufgelegt hat und im Rockers. Ich habe dann auch teilweise da aufgelegt, um meine Tracks auch selber spielen zu können. Also mir lag nie übrigens daran, DJ zu sein, sondern ich war eigentlich nur DJ, um meine eigenen Produktionen zu testen im Club.
Unter welchem Namen hast du eigentlich aufgelegt, wenn ich mal fragen
darf? Voltique. Und Voltique war so, wir hatten auch einen mega Plattenvertrag unter Get Physical in Berlin. Also es war eine der richtig angesagten House-Labels.
Immer noch, oder?
Mal, wobei, die haben ein bisschen nachgelassen.
Okay.
Die hatten halt damals Booker Shade und Mandy und so weiter. Das waren schon richtig Nummern, auch heutzutage noch. Ja, die spielen ja auf Tomorrowland und was weiß ich wo. Wobei das jetzt kein Qualitätsmerkmal ist.
Irgendwo schon. Ich weiß, was du meinst. Aber,
ja, genau. Ja. Aber wir hatten halt den Vorteil, dass wir mit denen zum Beispiel auf Tour gehen konnten.
Ja, klar, geil.
Und das war natürlich gigantisch. Also die Möglichkeiten über Get Physical waren, da hat sich praktisch so ein bisschen die Welt uns eröffnet. Wir haben gute Absätze gehabt. Wir haben damals noch richtig Platten auch verkauft. Mhm. Ja, das war ja noch vor digital.
Wir reden jetzt hier
dann
tatsächlich.
Dann kam ja irgendwann mal der Swift dann in die Digitalwelt mit Beatport und so weiter.
Ja, aber das ist ja ein Riesenschritt. Wir reden ja jetzt eigentlich so von, würde ich jetzt mal sagen, Ende 90er Jahre, oder wahrscheinlich?
Absolut, ja. Ja, ich wollte ja auch noch was anderes erzählen. Und zwar hat mich der DJ Joxe damals angesprochen, ob ich Lust hätte, mit ihm zu produzieren. Melodischer House, aber so in den Anfängen. Wie gesagt, die Stilrichtung gab es noch nicht. Ja, die war so gerade in ihren Wurzeln drin, sage ich jetzt mal. Und ist noch gar nicht so richtig aus dem Boden rausgekommen. Und das, ich werde es nie vergessen, ich habe damals für einen Song ungefähr, also mal locker 2 Monate gebraucht. Mhm. Für einen Song. Ich habe natürlich mehrere parallel auch produziert, aber ich war extrem detailverliebt. Ich habe extrem Wert auf Sounddesign gelegt. Ich habe extrem Wert auf Komposition gelegt. Und ich weiß noch, er kam bei mir damals ins Studio rein und ich dachte irgendwie, ja gut, ich produziere halt jetzt für einen DJ, weil er konnte die Instrumente nicht bedienen und er hatte auch keine Ahnung vom Produzieren. Hatte aber schon ein ganz gutes Gespür für House oder wie man überhaupt einen Track aufbaut für einen Club. Und dann sagt er zu mir irgendwann mal, boah, Sebastian, du denkst viel zu kompliziert. Du musst mal eine Bassdrum einfach mal 2 Minuten laufen lassen am Anfang, ja? Und dann kommt irgendwann mal eine Hi-Hat dazu und dann vielleicht eine Snare, ja? Langsam, viel langsamer, ja? Ich wollte alles schnell, schnell aufbauen und komplex und ich kam halt aus dieser Hitmaschinen-Produktionsdenke, ja? Klar. Von den Majors auch. Ich wusste auch immer, wie die argumentieren und was da gefragt war im Radio auch, ja? Wie ein Radiosong sein sollte. Und dann auf jeden Fall musste ich komplett neu denken. Mhm. Also alles rausschmeißen, das mal ertragen, das was monoton ist. Ja? Also ich bin fast gestorben in meinem Sessel, ja, vor den Boxen manchmal, weil ich das nicht ausgehalten habe, ja, wie lang sich ein Track aufbaut. Und das war aber sehr spannend, weil dadurch habe ich eine ganz neue Art von Produzieren gelernt über ihn, über einen Laien, wenn du so willst, ja.
Lustig.
Der mich da so langsam rangeführt hat.
Inspiriert hat halt mehr, auch, ne?
Genau. Viele denken ja, House, Techno ist total easy zu produzieren. Aber ganz ehrlich, wer das easy produziert und wer meint, das kann er so mit links mal hinhauen, dann klingt es auch so. Du hast da draußen einfach Müll ohne Ende. Ja.
Zwei Jungs, die ich nicht persönlich kenne, aber ihren Werdegang so ein bisschen verfolgt habe, weil ich in Pforzheim studiert habe und da die Stadt gerade verlassen habe, als die angefangen haben, zusammen aufzulegen. Wir reden von Township Rebellion. Die sind halt mal richtig gut. Ne? Also da würde ich jetzt mal sagen, stimmt das, was du gerade eben so gesagt hast, trifft es nicht zu. Haben auch einfach eine Bilderbuchkarriere jetzt hingelegt irgendwie so.
Absolut,
Warum jetzt Pelikan, ist eigentlich wurscht. Du hast ja wahrscheinlich nur irgendwie einen,
ist egal.
Ja, einen Track von den beiden. Aber wie ist es für dich, eben 30 Jahre älter oder 20 Jahre älter wie die beiden, sowas zu beobachten, dass es dann doch zwei Jungs mit Sicherheit hart, aber ich glaube einfach, dass die beiden hart gearbeitet haben dafür. Natürlich mit Talent gesegnet, aber hart gearbeitet haben dafür. Und wie ist es für dich, das sowas zu beobachten, wenn zwei Jungs dann doch wieder packen aus der Gegend? So?
Mega, mega. Ja, ne? Ich finde einfach denen ihre Produktion sehr episch. Ja? Also es baut sich einfach immer genial auf, der Track. Überhaupt das ganze Sounddesign und so ist einfach phänomenal. Ich finde es sehr bombastisch dann teilweise. Ich finde sie auch sehr gut, wie sie auflegen.
Ja. Wir hören uns an Pelikan im Original Mix von Township Rebellion. Du bist gleich. Aber geiles Interview, wenn ich das so sagen darf. Auf so Sounds stehe ich ja persönlich total. Ich bin halt auch ein 80er-Jahre-Kind. Pelikan im Originalmix. Hallo Sebastian, zurück.
Hallo. Ich wollte kurz was dazu sagen. Und zwar auf meiner Insta-Seite Sebastian Silber habe ich mal Live-Bass zu diesem Stück dazu gespielt im Tonstudio.
Okay.
Das ist ganz witzig. Also das ist da so geslappt dazu. Also Slap-Bass auf dieses Pelikan-Stück. Ich hatte ja damals einen geilen Bass. Unten war ein Laser reingebaut, Also es war wirklich 1990 oder so. Und zwar habe ich da einen Laserpointer aus der Kriegstechnik reingebaut.
Ach, den hast du selber gemacht.
Ich habe da eine Lasershow reingebaut in den Bass, weil ich die erste Lasershow aus einem Instrument haben wollte. Und damals hatten wir dann sogar mit dieser Laser-Bass-Show einen Auftritt im Starlight Express.
Das ist, wenn man dir so zuhört und noch weiß eben von vorhin, wie alt du bist, bist du mit deinen ganzen Künsten, Fähigkeiten, bist du mit Musik reich geworden? Kannst du dich heute zurücklehnen und Coach sein? Oder wie ist denn das, wenn einer sagt, okay, wie auch immer man dazu kommt, ich mache seit 30 Jahren oder 40 Jahren so viel, ja, und vor allem auch so genau und also ne, hochwertig, da muss ja auch was rumkommen dabei, oder?
Wir haben ganz am Anfang Straßenmusik gemacht. Mhm. So, ja. Also ich war zwar auch mit einer Band auf Tour, wo wir dann richtig große Gigs hatten, aber ich habe mit meinem Saxophonist auf der Straße gespielt und du glaubst es gar nicht, wir haben in einer Stunde ungefähr 200 D-Mark oder was, das war ja glaube ich noch D-Mark gemacht, ja, in einer Stunde. So, und danach sind wir erstmal essen gegangen und zwar richtig fett. Ja. Also immer in die besten Restaurants.
Für 280 Euro essen gegangen.
Ohne Witz.
Ja, ja, klar.
Also wir haben es uns wirklich gut gehen lassen. Und ich weiß noch, damals hatten wir mal wirklich Glück, weil Viva ist auf uns aufmerksam geworden. Und da hatte ich das Projekt Michel Tabu und da hatten wir so ein Stück, was denen einfach mega gefallen hat. Und dann Viva hat damals ein Video für uns finanziert. Mhm. Und es war schweineteuer. Ja, es hat richtig viel Geld gekostet. Mhm. Und so hatten wir dann die Chance, in die Charts zu kommen. Also ich hatte da einfach auch Glück teilweise. Also im elektronischen Bereich waren wir schon auf Platz 1 oder Beatport Charts auf 1. Das, ja. Damals hat es noch was gegolten. Naja, auf jeden Fall diese Produktionsmaschine, die ging mir einfach irgendwann mal total auf den Sack.
Völlig pervers, ne?
Also auch die ganzen A&Rs drumherum, ja, die ganzen Manager und so weiter. Es war eine abgefuckte Geschichte. Und irgendwann mal habe ich mir gesagt, so, und jetzt steige ich aus dem ganzen Müll da aus, ja, und entspanne mich zum einen in diesem Techno-Bereich, weil da war dieser Erfolgsdruck nicht so groß, ja. Da konnte man dann wieder undergroundiger sein, da konnte man wieder eigener klingen, da konnte man wieder progressiver sein. Und ich war einfach aus dieser Hit-Spirale mal raus, ja, weil das setzt einen so unter Druck. Und letztendlich war das auch eine Form von Burnout, die ich damals hatte. Damals gab es das Wort noch gar nicht, Burnout.
Ja, sei froh.
Ich habe mich da totgeritten in dem ganzen Ding, ja. Und es hat dann irgendwann mal auch keinen Spaß mehr gemacht, weil man ständig nur auf Erfolg und Spirale. Erfolg getrimmt war.
Pervers, also
ich habe einmal eine CD produziert mit dem Felix Gauder zusammen in Kooperation und das ist ja so ein Hit-Produzent, ja. Und der haut ja einen Hit nach dem anderen raus. Der hat die ganzen 90er eigentlich dominiert. Der hat nur silberne und goldene Platten an der Wand.
Okay.
Und der ist allerdings so authentisch da drin, ja. Also dem macht es so viel Spaß, einfache, simple Musik zu produzieren, die dann, so wie Bohlen vielleicht auch, genau, und die dann erfolgreich sind. Für mich wäre es der Horror, ja. Für mich ist es Arschkriechen, für mich ist es tatsächlich Arbeit, für mich ist es sehr anstrengend, dann irgendwo einem System gerecht zu werden. Und dann breche ich halt doch lieber aus, weil ich bin einfach auch ein Grenzgänger. Ich hasse es, mich in irgendwelchen Schienen zu bewegen und dann da drin erfolgreich zu werden.
Das, ja, dann wärst du ja auch nicht progressiv.
So, genau.
So, jedes Business braucht seine Visionäre.
Absolut.
Und deswegen bin ich froh, dass du, weil du bist ja der Musik trotzdem erhalten geblieben. Also auch wenn du jetzt beruflich was anderes machst, hört sich so an, als würdest du immer noch schrauben und sounden, bloß halt ohne Druck.
Nee, gar nicht mehr? Da liegst du komplett falsch.
Oh, schade.
Also ich habe mein Tonstudio tatsächlich kurz vor Corona verkauft. Das hat mich allerdings auch ein bisschen gewurmt, weil während Corona hätte ich
es als
Party-Location verwenden können, als Illegale. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich ausgelebt. Ich war auf Tour, bestimmt locker mal 10 Jahre. Ja, habe mit vielen großen Acts auch zusammengespielt, war Vorband und so weiter. Und irgendwo ist das irgendwie durch das Thema. Es ist, weiß ich, habe es einfach richtig intensiv durchlebt und bin glücklich geworden da drin. Und irgendwann dachte ich so, ich gehe mehr in das Filme produzieren. Bin ja dann vom Film, von der Filmvertonung zu eigenen Filmen übergegangen, für Daimler teilweise Imagefilme produziert und kam so in den Bereich Future Mobility. Hab dann Mobilitätskonzepte entwickelt, kam zum Coaching, zum Führungskräfte-Coaching und so weiter. Also wirklich ganz schräge Nummer. Und heute bin ich im Prinzip freier Coach und Life and Love Coach. Also es ist wirklich eine krasse Wende auch für mich, die aber mehr als folgerichtig ist, weil ich kann jetzt natürlich Menschen motivieren und inspirieren, vor allem für ihren eigenen Weg und auch ruhig ihren Weg undergroundig zu gehen oder eigen zu gehen.
Ich hoffe tatsächlich, dass heute echt viele Leute zuhören, weil also mir zumindest geht es immer so und das ist montags öfter so. Das tut voll gut, wenn man Menschen hört, die mit ihrem Weg und wenn der auch verschiedene Wendungen nimmt oder genommen hat, es so, wenn die sagen, ey, ich bin voll glücklich. Also, yeah. Das ist einfach super, ne? Und mich muss ja jetzt gerade nicht coachen oder motivieren, sondern das ist ja tatsächlich irgendwie dein echtes Gefühl. Und ich finde das, yeah. Ich finde das großartig. Der nächste Track in deiner Playlist, den ich mir rausgesucht habe, hat damit zu tun, dass ich den Joachim Pastor einfach total geil finde oder schätze, beziehungsweise der Name ist immer wieder aufgetaucht bei Tracks, wo ich nachgefragt habe, hey, von wem ist denn das beim DJ, weil ich ansonsten interessiert mich das meistens ja gar nicht, ich bin ja reiner Konsument. Yeah. Aber ich freue mich auf den nächsten Track, er heißt Millennium und ist von Joachim Pastor. Schönes Lied. Joachim Pastor, Millennium.
Was so schön ist bei dem, der hat halt einfach auch Ahnung von Harmonien. Ne?
Unglaublich.
Also es gibt wenig DJs, die jetzt eigene Produktionen fahren, die wirklich harmonisch so komplex sind wie bei Joachim Pastor, muss man einfach so sagen.
Ja, okay. Und aus deiner Expertise nehme ich das einfach so zur Kenntnis. Jetzt habe ich vor lauter Onanie eigentlich so meinen Gesprächsfaden kurz verloren. Aber eben, dann beginnen wir's lustig, sarkastisch. Wenn jetzt zu dir eine Sprechstunde kommen würde und sagen würde, entschuldigen Sie, Herr Coach, ich habe da ein Problem. Ich bräuchte mal irgendwie neue Inspiration, weil mir ist so langweilig, ich gehe immer auf dem Schlossplatz onanieren. Was wäre deine Therapie, dein Therapieansatz?
Also meine erste Reaktion wäre tatsächlich mutig.
Ja.
Weil, ich sag mal so, jetzt mal abgesehen davon, dass er vielleicht wirklich ein öffentliches Ärgernis ist, beziehungsweise vielleicht auch wirklich Menschen oder Frauen belästigt, ist es ja was, wo er tatsächlich über seine Grenze geht, ne?
Wahrscheinlich, also ich, ja.
Ich hatte mal ein ganz interessantes Erlebnis, und zwar war ich mal bei einer Frau und habe irgendwie so die Nacht verbracht und am nächsten Morgen sind wir so im Bett gelegen und wussten nicht so wirklich, wie wir den Tag beginnen sollten. Und dann sagt die zu mir, sag mal, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach nackt über die Königstraße laufen? Das wäre doch geil, einfach, ich meine, das hat ja mit Onanieren nichts zu tun, nee. Da sind auch Frau und Mann, das ist eigentlich wertneutral dann schon. Und dann hat sie sich schon ausgezogen und war auf dem Weg rauszugehen und hat gesagt, ja komm, jetzt zieh dich aus, wir gehen jetzt nackt über die Königstraße. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das Problem ist ein bisschen noch ein anderes. Also, und dann kamen bei mir die Grenzen rein, ja. Mhm. Dann habe ich so gemerkt, oh Scheiße, und dann kennt mich da jemand und mich kennen ja sowieso einige in Stuttgart und dann spricht sich das rum, dann gibt es schon die ersten Fotos, ja, die dann auf Insta veröffentlicht werden. Und ich hatte da so Hemmungen. Aha. Und dann hat sie gesagt, okay, dann gehe ich allein. Und dann ist die wirklich ohne Witz, die ist den Flur runter, ist auf die Straße raus, aber die wollte einfach sich selber da drin auch mal testen, ja, so einfach mal was anderes zu machen.
cool.
Und dann haben wir es nicht zur Königstraße geschafft, aber immerhin ist sie in den ins nächste Architekturbüro rein, wo irgendwie 10 Architekten schon am Arbeiten waren und hat einfach mal Hallo gesagt. Und die konnten fast nicht mehr und ist dann wieder raus. Aber ich fand es einfach krass bewundernswert, ja, wie mutig die war, ja, wie sie einfach über ihre Grenze gegangen ist. Und wie ich dann gemerkt habe, wie viel Blockaden ich selber habe da drin. Ja. Also die hätte das Ding durchgezogen und wäre wirklich vom Bahnhof bis oben zum Rote Bühplatz mit mir nackt über die Königstraße. Also einfach geil. Ja. Aber jetzt ist natürlich, in dem Fall ist es ein bisschen anders, wenn da einer onaniert auf offener Straße, dann ist es natürlich schon ein krasser Fetisch bis zu einer krassen Provokation. Da geht es ja auch wirklich um Macht auch.
Andere, ja, ich wollte gerade sagen, andere würden Störung sagen. Ne?
Ja, genau. Ja. Also ich denke, er hat ein Lustempfinden in dem Moment, so anders zu sein, dass er entweder abgewertet wird da drin oder dass er sogar auch ein gewisses Gefühl von Macht in dem Moment hat, indem er andere erschreckt. Und,
ja, also, und tatsächlich eine Straftat, wie du sagst, ist es ja...
Ja, ich lasse mal die Straftat raus. Ja,
ja klar, ich auch, am liebsten.
Ich gehe jetzt mal nur in seine Psyche rein und überlege mir halt...
Ah ja, und wenn sich einer in die Gefahr gibt, womöglich verhaftet zu werden, dann sagt das ja auch viel über die Psyche aus. Ne?
Also, ja. Aber ich sage jetzt, sorry. Aber andersrum muss man auch sagen, Grenzerfahrungen sind immer ein Ticken übergriffig oft für andere. Ja? Also auch der komplette Underground kam aus einer Grenzüberschreitung.
Absolut.
Und ich mache dir mal ein ganz kurzes Beispiel. Und zwar war ich der erste Punk auf meiner Schule. Dann kam ich an meine Schule, hatte eine Sicherheitsnadel durch die Backe mir durchgestochen. Ja, da gab es noch kein Piercing oder so ein Scheiß, sondern ich habe mir das selber durchgenadelt. Ja, kam da mit so einer angeschwollenen Backe an und hatte irgendwie so einen halblebigen Irokesenschnitt obendrauf. Und das war Provokation, das war Mut, das ist eine krasse Erfahrung für mich.
Schöne Brücke, die du mir auch wieder gebaut hast. 55 Jahre, kann man durchaus mal verheiratet gewesen sein, rein theoretisch.
Das Lachen, das war für mich auch eine extreme Erfahrung.
Du warst verheiratet?
Und zwar war ich 10 okay. Jahre verheiratet und habe 2 Kinder da draußen. Auch krass.
Ich kenne dich als nicht verheirateten Mann, der noch dazu auch in seiner Sexualität, beziehungsweise Amorität, sage ich jetzt mal, durchaus Veränderungen vorgenommen hat. Ja. Also aus der...
Kam tatsächlich aus der Ehe raus, ein Stück weit.
Das wollte ich wissen, genau.
Also ich, im Grunde genommen, die Warum? Ehe ist ja wirklich so das Normalste eigentlich, was man tun kann, auch 2 Kinder zu haben. Und das war für mich tatsächlich auch eine krasse Erfahrung. Ja.
Also Wie lange wart ihr verheiratet?
10 Jahre. 10 Jahre. So, ich habe allerdings dann gemerkt, das kam erst sehr viel später, dass in mir sehr viel Freiheitswunsch inbegriffen ist und ich das tatsächlich auch irgendwo noch brauche, dieses Gefühl von frei sein oder von offen sein. Auch die Neugierde ist bei mir halt extrem groß und halt leider auch im Thema Frauen war die Neugierde sehr groß und ich bin dann zum Leid meiner Ex-Frau tatsächlich fremdgegangen und habe sie natürlich stark auch verletzt und meine Konsequenz daraus war eigentlich wirklich auch einen neuen Weg zu gehen.
Womit du dich ja wieder, ich sag's jetzt einfach mal so lapidar, in der Außenseiterrolle begibst, machen das wenige Menschen öffentlich also den Weg bin ich mir ziemlich sicher vollziehen einige, aber halt dann anders oder eben heimlich oder so, ne? Aber also sprich, wieder sagst du, ey.
Ich wollte aus dieser Heimlichkeit raus.
Ja, nee, fick euch. Es gibt da einen Weg, den ich für mich sehe, ich gehe ihn. Und wieder eben sehr progressiv. Wahrscheinlich werden dir in den nächsten Jahren viele folgen.
Also ich dachte halt früher, also als ich verheiratet war, dass ich es nur heimlich leben konnte. Das heißt, ich habe da in einer Parallelwelt gelebt und es war Mist. Und vor allem hat es mich auch selber fertig gemacht. Also ich habe natürlich nicht nur meine Ex-Frau verletzt, sondern ich habe mich eigentlich selber am meisten geschadet. Ja. Und das in die Ehrlichkeit zu überführen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt offen damit ins Rennen und zwar nicht nur polygam, also sprich, dass ich halt Sex habe mit anderen Frauen oder mit mehreren Frauen.
Geistig.
Sondern dass ich auch liebestechnisch mit denen verbunden bin, also Polyamor, und da in die Tiefe gehen kann und es zulassen kann, dass ich auch mehrere Menschen lieben kann. Das war dann der neue Weg schlechthin.
Was macht das mit einem?
Ich würde mal in allererster Linie sagen, habe ich einen Identitätswandel hingelegt. Also ich bin ein komplett anderer Mann. Mich kann man überhaupt nicht mehr mit früher vergleichen. Mhm. Ich war früher tatsächlich so dieser typische patriarchische Mann,
okay.
Erfolgsgetrimmt, dominant. Ich habe ja auch in der Werbeagentur jahrelang gearbeitet, war da extrem, ja, machtgetrieben auch ein Stück
geprägt.
Weit. So, und ich habe tatsächlich gebrochen mit meiner alten Männlichkeit, sage ich jetzt mal. Inspiriert übrigens über eine Frau, die mir da sehr viel Grenzen aufgezeigt hat, die auch jetzt heute noch in meinem Leben ist, die ich liebe. Und die hat mich wirklich, die hat mich gelehrt, weich zu werden, ja, auch aus der Frauensicht zu denken, auch vielleicht im Sinne des Herzens zu denken und nicht nur mit dem Schwanz.
Hm.
Also das war ein riesen Move und ich würde mal sagen, ich bin wirklich ein 180 Grad neuer Mensch beziehungsweise Mann geworden, der ich mal war.
Wenn du jetzt, wenn wir von Polyamorität reden, also zum Beispiel jetzt drei Freundinnen hast, dann ist ja dem Menschen mit gesundem Menschenverstand klar, dass es wahrscheinlich sogar drei völlig verschiedene Persönlichkeiten sind.
Hoffentlich,
eben, ja. Ja, wie du eben sagst, weil es gibt eine geistige Ebene, eine sexuelle Ebene, weiß nicht, was wir eben jetzt noch gibt.
Es sind ja drei unterschiedliche Seelen, ja, aus drei unterschiedlichen Herkünften und alle haben ein unterschiedliches Karma auch oder haben hier was Eigenes zu leben,
jetzt
haben
einen
eigenen Auftrag.
Jetzt würde ich aber der konservative Betrachter fragen,
ja.
Bist du der Meinung, dass du die alle drei glücklich machen kannst oder geht es dir nur um dein eigenes Glück?
Nee, also es spricht überhaupt nichts gegen das eigene Glück übrigens.
Ne? Überhaupt
also,
null.
Wenn ich das gar Bedürfnis habe.
Nur dann, glaube ich, kannst du viele Menschen glücklich machen.
Ja, genau. So. Deswegen, das Glück ist durchaus wichtig, das eigene Glück. Aber das eigene Glück ist übrigens nicht in dem Sinne, dass ich heute mal hier bumse und mal morgen
Nee, ich weiß. Darauf will ich auch gar nicht hinaus.
Das Glück entsteht tatsächlich über die Komplexität, ja. Weil ich auch der Meinung bin, dass wir sowieso eigentlich viel mehr Menschen um uns herum bräuchten, die uns inspirieren. Wir sind mit unseren ein, zwei Freunden, wo ja die meisten schon zufrieden sind, eigentlich komplett gesellschaftsarm, sage ich jetzt
viel
mal.
Viel zu individuell geworden.
Uns fehlt die Inspiration von außen. Ja? Mhm. Wir sind eh alle viel zu einsam.
Mhm.
Ja? Die meisten Menschen leiden unter Einsamkeit. Und selbst wenn sie drei Freunde haben, sind sie noch einsam. Weil wir erstens mal in der Tiefe selten verbunden sind und dann auch in der Komplexität nicht die Auflösung da draußen wiederfinden. Und das ist ganz wichtig, dass wir ganz viele unterschiedliche Menschen haben, die uns ganz unterschiedliche Impulse immer wieder geben. Auch unterschiedliche Perspektiven da draußen sind wichtig.
Ganz klar. Ja? Das ist ein schönes Stichwort, weil ich weiß nicht, ob du es noch machst. Du hast mal irgendwie so einen Stammtisch angefangen.
Ja, also ich hatte eine Männergruppe. Ich muss allerdings sagen, das war für mich eine krasse Erfahrung, wie unterschiedlich Männer auch sein können. Also ich bin wirklich stolz auf die Männlichkeit da draußen, weil sie so vielfältig auch wiederum. Ja, dieses Klischee, dass alle Männer gleich sind, ist totaler Quatsch. Ja, weil ich habe extrem sensible Männer hier gehabt. Ich habe einen blinden Mann zum Beispiel auch dabei gehabt, der wieder komplett andere Erfahrungen hatte und so weiter. Also jeder hat wirklich so was Eigenes reingebracht in die Gruppe und ich war extrem stolz auf meine Gruppe. Wirklich geile Männer. Mit einer Vielfalt, die krass war.
Du bist ein Coach, also sprich, du hast extrem viel Erfahrung in manchen Bereichen und die, die nutzt du, um andere Menschen zu helfen.
Inspirieren.
Nehme ich mal an, oder?
Also, ja, klar.
Ja, so, also.
Also ich muss dazu sagen, ich arbeite mit einem Psychologieinstitut zusammen, wo ich Coaching-Journeys entwickle, die wirklich auch aus der eigenen Erfahrung herausgetrieben sind. Ja, ich muss ja sagen, jetzt bin ich 55, jetzt darf ich auch was weitergeben. Ja, also es war so ein Punkt bei mir in meinem Leben, wo ich gespürt habe, irgendwie, ja, ich möchte nicht nur mir selbst helfen, was ich jahrelang getan habe und möchte nicht nur mich selbst erfahren, sondern ich will auch andere in Erfahrung bringen. Mhm. Und das ist das Interessante. Ich bin kein Coach, der irgendwie Wissen weitergibt und das wie so ein Buch ist, was du liest, ja? Sondern ich bringe Menschen wieder in ihre Erfahrung. Ich zeige ihnen die Zusammenhänge, vor allem auch, was ihre Vergangenheit anbetrifft, löse da teilweise auch die Traumata auf, ja? Und bringe sie in die Klarheit, sodass sie einen Puzzle haben von ihrem Leben, um dann wieder in neue Erfahrungen zu gehen, die sie wieder weiterbringen. Ja, vor allem, mir ist wichtig, dass Menschen auch irgendwann mal wieder in eine Nullung reingehen, also in einen Wandel. Und das ist eine Krise erstmal, ja. Erst kommt die Krise. Schwierig vor allem. Und der Tiefpunkt, der ist so wichtig und der ist so stark, das ist unser Motor, ja. Mit diesem Tiefpunkt können wir arbeiten, ja. Das ist praktisch der neue Beginn. Das ist, ich nenne es, also viele nennen das ja Midlife Crisis, ja, die irgendwann mal in der Mitte kommt. Aber ich nenne es tatsächlich Rebirth. Ja. Für mich ist es wirklich eine Wiedergeburt, wo du sagen kannst, okay, ich habe schon viel erlebt, aber jetzt will ich wirklich neu beginnen, weil das Leben kotzt mich an, mein Job kotzt mich an, meine Beziehung kotzt mich an, meine Familie, mein Background kotzt mich an. So, und jetzt lass uns wirklich neu beginnen. Und ich gebe dir alles an die Hand, dass wir das schaffen gemeinsam.
Tolles Schlusswort. Sorry. Rebirth hört sich definitiv auch besser an wie Midlife Crisis. Einfach so. Jetzt, auch wenn das, ja, wenn das Begriffhascherei ist. Ne? Und, aber gerade über die Begrifflichkeit und auch ohne Anglizismen, vor allem über die schöne, ich liebe ja die deutsche Sprache und ihre Genauigkeit zum Teil auch. Und ein wunderbares Gespräch geht seinem Ende zu. Ich gucke allerdings jetzt nochmal auf die Playlist. Genau. Ah, super. What to do? End Me Remix, geil, Gerber. Hören wir uns als letztes aus deiner Playlist an. Ich denke, ich bin mir sehr sicher, wir werden das Gespräch an geeigneter Stelle entweder privat oder fortsetzen, weil mega interessant. Macht sehr viel Spaß, mich mit dir zu unterhalten und ist selbst in so einem laxen Radiogespräch, glaube ich, inspirierend. Bleib so, wie du bist. Es war mir eine Freude, dir ein Gespräch zu führen bei HGM.
Auf jeden Fall. Ich danke dir. Du bist ein mega sympathischer Mensch und vor allem eine Persönlichkeit. Ich liebe dich, wenn du im Nightlife unterwegs bist.
Vielen Dank, nehme ich an das Lob. Ja. What to do im End Me Remix von Guy Gerber.
Darf ich kurz was dazu sagen?
Ja, unbedingt.
Weil das Original ist von Colonel Abrams. Und ich habe den damals, das ist eine ganz alte Nummer, und ich habe den damals nach Deutschland geholt und habe einen Remix gemacht, der auf Platz 1 ging. Und aus dem Remix raus hat Guy Gerber den Vocal Part rausgezogen. Das heißt, das Stück kommt sogar rein theoretisch indirekt von mir.
Du solltest eventuell auch noch darüber nachdenken, ein Buch zu schreiben. So Annalen. Also ich finde es immer voll mega, weil wenn man so viel Geschichten einfach so...
Irgendwann mal vielleicht, ja mache ich das.
Ja. Ich würde es für dich schreiben. Bis dahin.
Auch gut, sehr gern.
Ich wünsche dir einen wunderschönen schönen Tagabend. Ciao, Sebastian.
Ciao.
Aber den kennt halt wirklich jeder.